Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und ausnahmsweise mal wieder in Berlin sitzt der Tobi B. Schönen guten Samstagabend.
Guten Samstagabend, Phil. Wie geht es dir?
Ja, mir geht es ganz gut. Außer, dass ich mich daran gewöhnen muss, dass alles anders ist heute. Sonst ist immer so mehr Sonntagnachmittag. Jetzt ist Samstagabend. Sonst bist du jetzt immer in Mainz. Jetzt bist du aber heute in Berlin. Das ist alles schon auch ein bisschen komisch. Ne, man gewöhnt sich so schnell an Dinge. Und wenn man sie anders macht, dann ist es erstmal eigentlich egal, aber trotzdem seltsam. Und dir so?
Ja, mir geht's auch ganz gut. Das ist so flying home for Christmas. Ich fliege ja immer nach Hause mit meinem tollen ökologischen Fußabdruck. Ganz übel. Ich bin auch echt am Überlegen, nicht mal ein anderes Verkehrsmittel zu nehmen. Das Problem ist einfach, dass es mit EasyJet, also es gibt natürlich noch andere tolle Billigfluglinien, aber mit einer Billigfluglinie ist es sehr, sehr billig, von Frankfurt nach Berlin zu fliegen. Und ich habe jetzt für hin und zurück genauso viel bezahlt wie die Hälfte von einer Hinfahrt und mit dem Zug. Naja, und deswegen bin ich gestern home for Christmas geflyt und sitze jetzt in meinem alten Kinderzimmer im Elternhaus. Oh, schön, schön.
Gar nicht so lange her, dass du da warst, oder?
Nee, aber trotzdem schön.
Ja.
Und ich mache was eigentlich gar nicht erlaubt ist im Podcast-Business. Ich habe nämlich, nachdem wir letzte Woche eine Live-Episode gemacht haben, habe ich in der Postshow, das haben diejenigen aus dem Live-Chat noch mitgehört, gesagt, ich würde mich ganz gern einfach mal, wenn wir so 3-Stunden-Folgen machen, wie es jetzt das letzte Mal war, 3 Stunden hat das knapp gedauert, die Aufzeichnung, mich einfach mal aufs Sofa flätzen und hinlegen und das Mikro in die Hand nehmen. Und genau das mache ich jetzt. Ich habe nämlich nur einen Laptop dabei, ich habe ein Kabel und mein Mikro mitgenommen im Handgepäck. Und jetzt liege ich hier in meinem Bettchen und mache Liege-Podcast. Ich hoffe, da steinigt mich keiner für. Aber naja, solange ich mich irgendwie nicht wieder verschlucke oder irgendwas was Komisches passiert, dann
stimmt. Dann hast du nicht nur das Verschlucken, sondern auch dann noch dieses Aufspringen und alles Umwerfen, weil du ja im Liegen dann richtig schlecht dran bist, wenn du dich verschluckst. Ja, könnte interessant werden. Ansonsten behaupte ich nach wie vor, niemand hört das, Freunde.
Ja. Ja.
Ob ich stehe oder sitze. Ich habe ja in unseren jetzt 105 Episoden E-Pod, habe ich 3 E-Pods gemacht im Stehen. Und wenn einer von euch
so
behauptet, ja, 3 Stück, wenn einer von euch behauptet, der wüsste welche, kann er mir gerne mal eine Nachricht schicken. Und dann muss ich das nochmal rausfinden, welche das waren. Ich weiß das aber nicht. Aber ich behaupte, man hört das nicht.
Ja, ich habe es nie gehört.
Nee. Wir können auch im Sitzen gut sprechen.
Ja. Ey, Phil, bist du auch so weihnachtlich drauf?
Ja, geht so, ne? Ich bin so ein bisschen unweihnachtlich beeindruckt vom Wetter. Wir haben heute so 10, 11 Grad gehabt und heftigste Regenschauer und ganz schön stürmisch ist es seit vielen Tagen. Also nicht so richtig, aber morgen, da wird es dann weihnachtlich, da stellen wir dann den Baum auf, ne? Da weiß man dann so, jetzt ist es nicht mehr lange. Und bei dir, wie ist Berlin so in der Weihnachtszeit?
Ja, ganz genauso wie München in der Weihnachtszeit. Es regnet nicht und schneit nicht und wenn es schneit, dann bleibt es nicht liegen und das ist alles eine Matschepampe. Es stürmt nicht ganz so sehr wie in Süddeutschland hier, aber trotzdem kein schönes Weihnachtswetter. Dafür steht bei mir der Weihnachtsbaum, den habe ich gestern noch dekoriert und schön Kugeln und Strohsterne rangehangen. Ganz schön, ganz weihnachtlich. Ach, es ist schön. Ja, das ist Weihnachten.
Es hat sich nach einem Komma angehört, habe ich gedacht, ich muss noch warten. Ja.
Es ist schön, dass...
genau. Ja, nee, ist schon schön. Also, es ist halt auch so, wenn du so zur arbeitenden Zunft gehörst, ganz normal, dann ist man meistens auch relativ knapp vor Weihnachten erst mit dem Urlaub dran. Und die Kinder haben bis gestern Schule gehabt. Und dann ist Wochenende und dann ist Weihnachten. Und da ist jetzt so diese Adventszeit, die kriegt man gar nicht so mit. Aber ich glaube, in der Schule kriegen die das schon mit. Da sind die Lithium und zünden Kerzen an und so Sachen. Aber zu Hause. Ich bin der Einzige, der dann immer beim Adventskranz die Kerzen anzündet, damit irgendwie sowas Ähnliches aufkommt wie Weihnachtsstimmung. Und entsprechende Musik läuft natürlich. Ne? Können wir jetzt nicht drüber reden. Denn Musik ist ja immer, muss man da vorsichtig sein mit so. So, ne? Man darf nicht sagen, mit wem man fliegt und welche Musik man hört. Und das ist immer alles gleich Werbung. Muss man gut aufpassen.
Ja. Abgesehen davon sind wir auch kein Flug- und Kerzen- und Weihnachtspodcast.
Genau, wir wollen dann nämlich eigentlich viel mehr über Formel-E-Themen reden. Da können wir eigentlich ja den Einstieg gleich mal wagen, indem wir uns mit eigentlich Timos Lieblingsthema beschäftigen, nämlich den Fernseheinschaltquoten. Da kam nämlich jetzt der Eurosport um die Ecke und sagte, oh, Rekord, Rekord, und warb mit großen Zahlen. Und das Wichtige dabei ist wahrscheinlich eigentlich vor allem, dass es irgendwie immer mehr ist als im Vorjahr, oder?
Ja, also die Formel E ist, also die hat ja eine ganze Menge Promo- und Marketingarbeit gemacht im Sommer und das hat sich jetzt ausgezahlt in den Zuschauerzahlen am Rennwochenende in Saudi-Arabien. Das ist jetzt nicht der, also im Schnitt war das nur das fünftmeistgesehenste Rennen of all time. Trotzdem gibt's einen neuen Bestwert in der Spitze. Also gleichzeitig zugesehen haben an einem Punkt im Diriyah E-Prix so viele Menschen wie noch nie in Deutschland.
Und wie viele waren das?
282.000 Zuschauer.
Im Vergleich zu anderen etablierteren, weil länger am Markt seienden Sportarten jetzt nicht so riesig wahrscheinlich, aber neuer Bestwert ist schon mal immer gut, ne? Ich glaube, das sind das tatsächlich nur Eurosportquoten jetzt gerade, die 282.000, ne?
Ja.
Weil es gab ja auch ZDF Internetstreaming und so weiter. Das kommt ja noch oben drauf.
Das noch oben drauf. Und der war auch nicht schlecht, der ZDF-Stream, ne?
Ja.
Also da habe ich mich sehr gefreut, dass endlich mal ein leidenschaftlicher Kommentator die Formel E begleitet hat. Ich bin ja sowieso mehr der Typ für Leidenschaft als für, naja, nicht Expertise, das ist das falsche Wort, aber so nüchterne Analysen müssen natürlich auch sein. Wir sind ja im deutschen Fernsehen, aber ein bisschen Leidenschaft wäre doch bei Sport immer schon angebracht gewesen. Und das hat Gary Pauband wirklich super, super gut gemacht. Hat mir richtig gut gefallen. Und er hat unseren Live-Ticker mitgelesen. Das habe ich nämlich auch mitbekommen. Das hat mich immer sehr gefreut. Muss man ihm auch nicht vorhalten, ich meine.
Nee, ist total in Ordnung.
Ist voll in Ordnung. Ja, aber war immer ganz schön, wenn ich da was reingeschrieben habe, dann kam das 30 Sekunden später im ZDF. Das war schon ein gutes Gefühl.
Ja, hast du einmal Grüße reingeschrieben auch? So.
Ich war kurz davor.
Müsste mal machen. Ja, nee. Ja. Ich finde das total valide. Die haben natürlich auch mehrere Quellen, ne? Die haben verschiedene Kameraeinstellungen, die haben den Zeitenmonitor, die hören den Boxenfunk, die schauen im Internet, was die anderen gerade gesehen haben, was man vielleicht selber nicht mitbekommen hat. Denn für den Fernsehzuschauer bist du als Moderator ja so dieser Single Point of Truth. Das, was du sagst, ist die Wahrheit, ne? Und wenn du da falsch liegst, dann hast du halt ganz schnell, wie man so schön sagt, Kacke am Schuh, ne?
Ja.
Das willst du auch nicht.
Aber es war eine richtig, richtig gut vorbereitete Übertragung und qualitativ gut gemacht. War gut vorbereitet, hatte Ahnung, hat Leidenschaft rübergebracht. Mir hat das richtig gut gefallen und ich schalte ganz sicher beim nächsten Mal auch wieder im ZDF-Stream ein.
Ja, ich habe das letztes Mal gar nicht gemacht. Ich habe tatsächlich Formel E auf Eurosport geschaut. Ich hatte zuerst den ZDF-Livestream an. Aber da ich mal wieder so ein bisschen hinter der Zeit war, gab es immer Probleme, wenn der nämlich mal einen Aussetzer hatte, dann ging er wieder zum Live-Bild und dann hatte ich Mühe, die Stelle wieder zu finden, bei der ich war, weil sowas Einfaches wie eingeblendete Rundenzahlen hat man ja heutzutage nicht mehr zu jedem Zeitpunkt in so einem Formel-E-Rennen und da war das dann nicht so einfach, weil ich mir natürlich auch nicht minütlich gemerkt habe, wie viele Minuten jetzt gerade um waren, ne? Dafür ist mein Kopf zu klein. Na, das war so ein bisschen mittelmäßig, aber nur für mich, nicht prinzipiell, nur für mich.
Ja, weil Philipp muss das Rennen ja auch immer anhalten, zum Mitschreiben für den E-Pod danach, ne?
Ja, genau. Sonst muss ich es ja dreimal gucken oder so. Also ich hätte auch kein Problem, es dreimal zu gucken. Ich weiß nur nicht genau. Ja, ich muss mich immer an einen ehemaligen Chef von mir erinnern. Der hat immer gesagt, Philipp, stell dich nicht so an. Der Tag hat 24 Stunden und die Nacht kommt noch dazu. Ja, also irgendwie muss es eigentlich gehen, aber ich krieg's trotzdem nicht hin.
Ja. Naja, aber Eurosport hat jedenfalls auch gute Quoten verbucht. Wie hat dir die Übertragung bei Eurosport gefallen? Jetzt mal, weil wir gerade über das ZDF geredet haben, das hat mir richtig gut gefallen. Wie war Eurosport dieses Mal?
Wie immer.
Wie immer.
Gut. Ja, also ich fand es relativ, also wenn ich mich richtig entsinne, tatsächlich auch relativ lebhaft, so vom Gefühl her. Wobei das halt auch tatsächlich immer ein bisschen, also aus meiner Sicht, immer ein bisschen schwierig zu beurteilen ist, weil man eben das ständig unterbricht. Ne? Da kommt jetzt so diese große Spannungskurve. Immer wenn es spannend wird, unterbrichst du eigentlich, damit du das nochmal nachschauen kannst. Dann mit,
ach so.
Ja, einerseits Werbung, andererseits unterbreche ich es ja selber, wenn es gerade spannend ist, weil ich dann nochmal genau gucke, was eigentlich passiert ist und so. Und das dann niederschreibe. Deswegen kann ich das so genau gar nicht sagen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich nächstes Mal nicht einfach tatsächlich einmal das ganze Ding einfach gucke und danach nochmal auseinandernehme. Aber es ist halt tatsächlich zeitlich manchmal nicht so easy.
Das stimmt, ja. Tja, Eurosport hat jedenfalls ziemlich gute Quoten erreicht. Einmal eben den Topwert, 282.000 Zuschauer. Bisher war 248 Zuschauer der Bestwert. Das war New York City aus diesem Sommer. Das heißt, der Rea hat eben nochmal 34.000 Zuschauer in der Spitze oben drauf gelegt. Und auch beim Marktanteil hat Eurosport eine neue Bestleistung hingelegt. 1,9% der gesamten TV-Zuschauer hat in Deutschland den Deria-Epri bei Eurosport verfolgt. Mhm. Bislang war der Höchstwert 1,7 beim Berlin-Epri.
Ja, guck an, und der war schon immer hoch gelobt, ne?
Mhm.
Ja, sehr schön, es geht aufwärts. Die Mühen lohnen sich. Also immer schön weiter dranbleiben, bis das Brett gehüllt wurde vom irgendwas.
Elektromotor.
Genau. Irgendwas, was sich dreht. Damit kriegt man auch Holz durch, dann kein Problem.
Ja.
Ja, so ist es. Dann können wir ja schnell noch eine kleine Abzweigung nehmen und über die Performance-Analyse sprechen. Denn was wir ja immer auf der Website haben, ist nach den Rennen nochmal der genaue Blick auf welcher Fahrer und welches Team hatten jetzt hier was geleistet. Und meistens kommt es vom Tobi W., eigentlich immer kommt es vom Tobi W., der schaut sich dann nochmal genauer an und vergibt hier Prozentzahlen und so weiter. Und dann gibt es ein Performance-Rating, wo einmal die Fahrer gelistet sind und einmal die Teams gelistet sind. Und dann kann man natürlich immer gucken, inwiefern sich das jetzt unterscheidet von dem vom Zieleinlauf zum Beispiel und so weiter und so fort und so weiter. Was fällt uns auf? Da Costa holt die Pole Position, Da Costa gewinnt das Rennen. Und Da Costa führt auch in der Performance-Analyse. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist.
Ganz richtig.
Ja, alles das richtig.
Hängt natürlich miteinander zusammen. Ne? Also die Performance-Analyse, die berechnet sich ja so, dass wir die absolut schnellste Best. Ich erzähle das jetzt einfach aus Transparenzgründen. Dass wir von jeder Session die schnellste Rundenzeit nehmen und die teilen wir durch die persönliche Bestzeit von einem Fahrer. Und das Ergebnis wird dann eben in Prozentpunkte umgerechnet. Am Ende addieren wir alle Prozentpunkte von allen Sessions und im Idealfall hat man eben in jeder Session die Bestzeit gefahren und hätte dann 100 Prozentpunkte. Und der Abstand zu diesem Idealwert ist dann eben unser Performance Rating. Ein bisschen kompliziert, ist im Artikel aber unten drunter auch nochmal aufgebröselt. Und weil Felix Da Costa eben zwei Sessions gewonnen hat, die dritte am Tag, die ging an Stoffel van Dorn, führt Felix Da Costa unser Performance-Rating auch nach dem Diria-Epri an. Also nicht nur Pole-Position, nicht nur Sieg, sondern auch Performance-Rating-Titel.
Momentan, das, was wirklich zählt, ne?
Das, was wirklich zählt, ja. 99,43% von 100 möglichen hat er erreicht. Das ist schon eine ganz gute Leistung. Und dahinter gibt's gleich direkt die erste Überraschung. Felix Da Costa fand ich jetzt gar nicht so überraschend. Aber wer dann auf Position 2 war, der hat mich überrascht. Wer war da, Phil?
Da war der Kollege Buemi unterwegs mit 99,33%, quasi Prozentpunkt gleich mit Jean-Éric Vergne.
Ganz genau. Und das, obwohl Buemi eben im Rennen nur, ich schaue gerade nach, der ist doch weit nach hinten gerutscht. Platz 6 hat ja. Der nur erreicht.
Ich hätte jetzt fast 5 gesagt, wäre ich schon wieder falsch gewesen. Ne? Mein Gedächtnis mit Zahlen ist nicht gut.
Trotzdem mit 99,33% im Performance-Rating weit oben. Punktgleich übrigens mit Jean-Éric Vergne, der ja auch eine super, super Leistung im Rennen eben gezeigt hat, aber in den Trainings- und Qualifying-Sessions ein bisschen hinterher hinkte, deswegen hinter Felix Da Costa zu finden. Birch und Lotterer komplettieren die Top 5 und dann geht es mit unserem liebsten Qualifier Tom Dillmann weiter. Der ist Sechster geworden. Und Phil, wer hat die Top 10 voll gemacht?
Da kommt dann erstmal der Ex-Formel 1 Fahrer und Formel E Neuling Stoffel van Dorn. Und dann kommt der Kollege Freins und dann der weitere Neuling Oliver Rowland. Und der Maxi Günther kommt dann auch. Und jetzt muss ich gucken, ob wir schon bei 10 sind. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, genau, der Herr Günther mit 98,38% auf Platz 10. Da haben wir immerhin zwei Deutsche da vorne von dreien. Das ist doch gar nicht so schlecht.
gar nicht so übel. Jetzt ist es ja so, dass so Prozentzahlen irgendwie ziemlich schwer greifbar sind. Deswegen hat sich Tobi dankenswerterweise die Mühe gemacht und mal das Ganze in Meter umgerechnet. Also wenn man die Rundenlänge von 2,494 Kilometern nimmt und die Rückstände da anhand von der Rundenlänge umrechnet, dann gewinnt Felix da Costa auf jeder Runde 2,51 Meter auf Buemi. Und der steht vor Wern. Buemi nimmt Wern aber auf jeder Runde, im Schnitt natürlich,
ja,
nur 37 Millimeter ab.
Na, das ist mal knapp.
Das ist ja gar nichts. Also, nee, das ist gar nichts.
Ja, aber du weißt doch, wie Vin Diesel in Fast and Furious gesagt hat, egal ob du einen Inch oder eine Meile Vorsprung hast, gewonnen ist gewonnen.
Recht hat er.
Ja, auf jeden Fall.
Nur ist Bohemi halt leider nur Zweiter geworden, ne?
Naja, gut, aber vorne ist vorne. Erster, Zweiter, vorne. Best of the Rest oder Sieger, alles egal. In dem Fall. Geht wieder ums genau. Prinzip, ne?
Ja, und dann ist eine bisschen größere Lücke. 12,5 Meter dahinter ist Bird und der liegt 77 Zentimeter vor Lotterer. Wie es dann weitergeht, könnt ihr natürlich im Artikel lesen. Der ist Anfang letzter Woche erschienen. Noch eine Zahl, Felix Rosenqvist. Der hat leider gar kein gutes Rennwochenende gehabt, laut unserer Performance-Analyse und unserem Performance-Rating. Der verliert auf jeder Runde 106 Meter auf die Spitze.
Das ist mal, naja gut, aber das, wir haben das Rennen ja gesehen. Das war natürlich auch weit weg vom Optimum, ne? Das spiegelt sich natürlich hier schön wieder.
Und die technischen Probleme, die Mahindra hatte, die sieht man eben in diesem Performance, in dieser Performance-Analyse.
Genau.
Sehr interessant, lesenswert.
Genau, rübergehen, machen. Vielleicht noch ein Blick auf die Teams. Entgegen der dem Team-Gesamtstand nach dem Derya E-Prix führt hier im Performance-Rating BMW vor Tachita. Das ist ja in Anführungszeichen der Realität andersrum, ne? Momentan ist ja Tachita mit einem Pünktchen vor BMW unterwegs. Dann folgt Nissan, Virgin und dann überraschenderweise schon NIO, die ja eigentlich mit 0 Punkten aus dem Rennen gekommen sind. Und auch die Dragons sind eigentlich mit 0 Punkten nach Hause gegangen, haben jetzt hier aber schon die Top 6 erreicht. Dann HWA, Jaguar, Mahindra und ganz hinten die Audis und die Venturis.
Die werden dann damit nicht zufrieden sein, ne?
Nee, da ist noch Luft nach oben. Aber wir haben das ja im E-Port nach dem Rennen schon gesagt, bei Audi machen sie es anscheinend so, wie sie es letzte Saison gemacht haben. Erstmal richtig ablusen und dann alles geben, um wieder vorne anzukommen. Also denen muss man immer alles zutrauen.
C'est vrai. Oui, oui.
Oui, oui.
Und Derya stand halt auch vollkommen Kopf das Rennen. Ne? Das muss man zur Verteidigung von Audi und Venturi auch noch sagen. Das war halt wirklich kein klassisches Formel-E-Rennen, wo man eine klassische Performance-Analyse hätte anstellen können. In Marrakesch wird das Bild ganz sicher anders sein und ich gehe mal davon aus, dass Audi dann auch wieder ein Kandidat für bessere Punkteergebnisse ist als am Rande der Top 10.
Das stelle ich mir auch ähnlich vor, ehrlich gesagt. Allerdings, glaube ich, wird es ganz interessant, denn BMW kam ja sehr erfolgreich aus Valencia zurück und da hieß es ja dann rund um den Saisonstart schon immer, ja, jetzt wart ihr da beim Testen so erfolgreich und so weiter, jetzt sahnt ihr hier bestimmt fett ab. Dann geht da Costa raus, holt erst die Pole und dann den Sieg. Und damit steht BMW halt sehr weit vorne, quasi auf Anhieb. Ja, die haben die rote Laterne, die Andretti immer dabei hatte, einfach erster verschrottet, so wie es scheint. Da bin ich mal gespannt, ob sie das so rein psychisch trotzdem beflügelt. Ja, wenn man jetzt nicht irgendwie harte technische Probleme hat, dann ist das für so ein Team natürlich Gold wert, wenn man so eine Saison startet. Also die muss man schon auch auf dem Schirm haben. Nichtsdestotrotz glaube ich, will nicht sagen, Audi ist es gewöhnt, mit so einem Rückschlag am Anfang der Saison klarzukommen, aber die haben das schon mal gesehen und ich denke schon, dass sie auch ausreichend Vertrauen mitbringen, dass die jetzt in den nächsten Rennen ordentlich punkten können.
Richtig. Da gibt's nichts mehr hinzuzufügen.
Wo wir irgendwie gerade so mit Rankings und Reihenfolgen und so beschäftigt sind, können wir ja mal noch über die Neuigkeit auf der Website sprechen. Denn da gibt's jetzt das Power Ranking, quasi unsere eigene Fahrerbewertung, die nach jedem Rennen dort stattfinden soll. Und die ergänzt dann letzten Endes nochmal das tatsächliche Ergebnis und das Performance Ranking, um eben die sozusagen e-formel.de Redaktionsreihenfolge, oder? Wie würdest du es beschreiben?
Ja, ganz genau so. Dennis hat mir gesagt, er verwechselt das immer mit Power Rangers. Das fand ich auch gar nicht übel eigentlich.
Ja, ist immer gut. Man muss mit allem selber was verbinden, ne?
Ja. Ja, also wir haben uns in der Redaktion, haben unsere Köpfe zusammengesteckt und, naja, mal eben ein bisschen überlegt, wer denn jetzt ganz subjektiv betrachtet das wirklich beste Wochenende hatte. Einfach die Maschinerie aus der Wertung nehmen und aus der Gleichung nehmen und einfach mal gucken, wer hat fahrerisch das beste Wochenende abgeliefert. Und jeder unserer Redakteure hat mir dann eben eine eigene Top 10 erstellt und ich habe das zusammen ausgewertet. Und der Fahrer mit den meisten Punkten in unserer Redaktion, das war nicht der Rennsieger Antonio Felix da Costa, der ist nur Zweiter geworden in unserem Power Ranking, sondern Jean-Éric Vergne. Der hat unserer Meinung nach, zumindest der Durchschnittsmeinung der Redaktion nach, das beste Rennwochenende abgeliefert.
Ja.
Und das auch, glaube ich, mit guter Berechtigung. Ne? Von Platz 5 aus gestartet, das Qualifying lief eher so semi-gut für ihn und dann aber durch das Feld durchgepflügt in der Reha. Nach einer halben Stunde war der schon auf Platz 1 und oder noch weniger. Weiß gar nicht.
Ich kann es gar nicht
sagen. Nach 20 Minuten oder sowas schon. Also weniger als die Rennhälfte war es, ganz sicher. Auf Platz 1 dann eine Durchfahrtsstrafe aufgebrummt bekommen, für die er nichts konnte, weil sein Team falsche Sensoren oder eine falsche Software installiert hatte. Das hat Tobi in letzter Woche ja hinlänglich erklärt gehabt, was da schiefgelaufen ist. Durchfahrtsstrafe bekommen, ganz viel Zeit verloren, das Rennen eine Viertelstunde vor Ende wieder von seiner Startposition aus aufrollen müssen und hat dann in der letzten Runde noch einen Angriff auf Antonio Felix da Costa wagen können, der das Rennen danach, oder die Führung danach geerbt hatte. Also am Ende des Rennens war es nur Platz 2 für Vergne, fast wäre es Platz 1 geworden. Eine wirklich bärenstarke und meisterliche Leistung vom Franzosen. Deswegen verdientermaßen finde ich in unserem Power Ranking auf Platz 1 vor eben besagtem Antonio Felix da Costa, der sich auch von seiner allerbesten Seite präsentiert hatte und seinen zweiten Sieg ganz sicher sehr verdient hat.
Da gehe ich
Platz 3, der geht dann bei uns an Jerome D'Ambrosio. Das erste Rennen in einem neuen Team und direkt aufs Podium fahren als D'Ambrosio, das ist schon eine starke Leistung gewesen und von Mahindra können wir, glaube ich, trotz des der technischen Probleme, die das Team mit Felix da Costa hatte. Felix da Costa, oh Gott, ey. Ich habe gerade, das ist das Ding, wenn man erzählt und woanders was liest.
Ja, ja. Felix Rosenquist meinte.
Mit Felix Rosenquist natürlich hatte. Dürfen wir, glaube ich, Großes erwarten von Mahindra in dieser Saison. Ganz genau wie von Dragon, oder Phil?
Ja, sieht so aus. Zumindest hier das interne Ranking sieht jetzt dann auf Platz 4 José Maria Lopez, der mit dem Drängen unterwegs gewesen ist und es nicht geschafft hat, zu Ende zu fahren, wenn ich mich nicht irre, ne?
Ganz genau, der ist ausgerollt, nachdem er über den Curb geräubert ist, über den Randstein und sich da die Aufhängung beigebrochen hatte. Trotzdem bei uns eben sehr gut platziert auf Gesamtrang 4, weil der ein bärenstarkes Wochenende abgeliefert hatte.
Gute Sache.
Dann noch kurz der Rest. Evans auf Platz 5 im Jaguar, dann André Lotterer im zweiten Tachita, ebenfalls in den Top 10, trotzdem hinter Vergne zu finden. Natürlich war Lotterer wie gewohnt aggressiv und hart und die ganze Zeit aber über fair. Trotzdem nicht so eiskalt wie Vergne. Und am Ende stand Lotterer aus genau dem Grund eben nicht auf dem Podium und Vergne schon, weil ihm die Eiseskälte fehlte. Und entsprechend ist Lotterer bei uns in Anführungszeichen nur auf Platz 6 zu finden. Wobei man da auch sagen muss, dass natürlich 22 Fahrer eine Option gewesen sind. Und da in den Top 6 zu sein, das ist schon eine gute Leistung. Eine gute Leistung gezeigt, die hat auch Oliver Rowland bei seinem Quasi-Debüt in der Formel E. Ich habe ja schon erzählt gehabt vor einiger Zeit, dass der ja mal ein Formel-E-Rennen gefahren ist in Uruguay 2015. Da ist er für den verletzten Nick Heidfeld eingesprungen. Aber 2015, das ist so lange her in der Formel E. Die Autos haben sich so verändert in der Zwischenzeit. Und gerade jetzt mit dem Gen-2-Chassis, mit dem Brake-by-Wire-System und neuen Aufhängungen und leistungsstärkeren Antrieben. Die Formel E von 2018 hat nichts mehr damit zu tun, was die Formel E 2015 war. Entsprechend war es quasi ein Debüt für Oliver Rowland. Und bei seinem Debüt schon in die Punkte zu fahren und ja auf Augenhöhe mit einigen Top-Fahrern zu sein, das war wirklich, wirklich, wirklich stark. Und vielleicht kann Oliver Rowland in dieser Saison endlich mal Sebastian Buemi die Stirn bieten. Dahinter geht's dann weiter mit Stoffel van Dorn, Sebastian Buemi und auf dem letzten Top-10-Platz Lucas de Grassi, der von Platz 19 ausgestartet ist und ganze 9 Positionen, nee, von Platz 18 ausgestartet ist und ganze 9 Positionen im Rennen gewonnen hat, 2 Zähler mitgenommen hat für das Team, starkes Rennen, klasse gemacht, verdienterweise in den Top 10, wie ich finde. Ja, und das waren unsere Top 10. Wer die detaillierten Analysen und detaillierten Begründungen für unsere Redaktionstop 10. Nochmal, das ist halt wirklich sehr, sehr subjektiv alles. Ja. Das beruht gar nicht auf Zahlen oder sowas. Das ist einfach unser Eindruck von unseren eFormel.de-Redakteuren. Die findet ihr im Artikel Power Ranking. Unsere Fahrerbewertung nach dem Formel E in Saisonstart vom 19. Dezember. Genauso lesenswert wie die Performance-Analyse. Genauso lesenswert wie die TV-Zahlen. Und genauso lesenswert wie der ganze Content, der überhaupt auf dieser Webseite erschienen ist.
Genau, wo wir gerade bei subjektiv sind, kann man das einfach gleich mal mitsagen. Ne? Ja, sehr schön. Das Einzige, also ich habe das mir durchgelesen und bin da so durchgegangen und habe gedacht, ja, passt, cool, ja, ja, nice. Das Einzige, wo ich so im Nachhinein sage, was mich ein bisschen wundert, ist, dass es die Grassi nicht ein bisschen weiter nach vorne geschafft hat. Denn der alte Aufholkönig hat natürlich da wieder ordentlich was hingelegt, aber das ist wahrscheinlich einfach auch relativ zu, was die anderen so geleistet haben. Da muss man natürlich immer alles gegeneinander ein bisschen abwägen, aber deswegen, wie du schon gesagt hast, komplett verdient, dass er es da in diese 10 von unserem internen Ranking geschafft hat, denn das ist natürlich wieder so eine Chapeau-Leistung vom Herrn de Grassi gewesen, finde ich. Und dafür ist er ja mittlerweile ebenso berühmt wie berüchtigt, sich da einfach von hinten quer durchpflügen zu können.
Ganz genau.
Ganz genau.
Bin schon gespannt, was Audi für Marokko dabei hat, ne?
Ja, Auto, Reifen, Mechaniker.
Schön Mechaniker, Fahrer.
Werkzeug vielleicht auch.
Ja. Staubsauger.
Was erwartest du sonst noch so?
Für Marokko von Audi?
Ja.
Naja, ich vermute mal, dass die auch vielleicht ein bisschen besser vorbereiten sich können durch hoffentlich mehr Trainingszeit in Marrakesch auf das Rennen und dann auch ein bisschen bessere Punkteergebnisse von Audi. Ohne jetzt die Ergebnisse natürlich oder die Erwartung ganz hoch zu schrauben, bin mir sicher, dass auch einige von Audi hier im E-Board zuhören. Deswegen, also fühlt euch nicht unter Druck gesetzt, aber liefert mal gute Ergebnisse ab!
Genau, immer schön alles geben, aber das machen sie sowieso. Ich glaube, da wird niemand sein, der irgendwie überhaupt im Sport tätig ist und nicht immer alles gibt. Denn das ist wahrscheinlich, was die Leute angetrieben hat, das überhaupt zu machen. Ne?
Das finde ich in den Formel-E-Teams sowieso super faszinierend, dass da ganz viele so selbstmotivierende Mitarbeiter sind. Das ist super für ein Unternehmen, wenn die Mitarbeiter einfach selber Bock haben zu arbeiten. Ja. Und das ist, fällt mir in der Formel-E echt oder überhaupt im ganzen Motorsport auf. Da sind die Mechaniker ganz genauso verbissen an den Ergebnissen dran wie die Fahrer und alle anderen, die da auch nur irgendwie in irgendeiner Weise am Erfolg dran beteiligt sein könnten. Das finde ich ganz toll, wie im Motorsport alle selbst motivierend sind.
Ja, das bringt das System so mit sich, ne? Also es gibt ein klares gemeinsames Ziel, auf das alle hinarbeiten und dann kommt eben dieser starke sportliche Ehrgeiz eben in einem sportlichen Wettkampf noch zum Tragen und dann hat einfach jeder in dem Team auch Bock. Man ist auch sehr identifiziert mit dem, was man da macht, ja, die Marke und vielleicht auch das Fahrzeug selber und man ja, keine Ahnung, man brennt halt dafür und dann kann man auch solche Arbeit leisten. Das ist nicht für jedes Unternehmen so einfach, denn keine Ahnung, wenn du was weiß ich was Dienstleistungssektor oder was weiß ich irgendwie, ne? Da ist es dann schon nicht mal so leicht mit dem Identifizieren und mit einem Produkt und einem klaren Vergleich und einem soliden Ziel irgendwie. Das ist, glaube ich, dann schon eine ganz andere Herausforderung. Aber diese sportliche Geschichte, da sieht man das tatsächlich häufig, dass Leute so, wie man so schön sagt, intrinsisch motiviert sind, weil sie einfach Spaß haben an dem, was sie machen. Ne?
Intrinsische Motivation und extrinsische Motivation.
Genau. Kann man beides machen, aber das erste will man lieber haben. Ist auch für den Mitarbeiter schöner.
Eben.
Immer Bock haben, dann werden auch die Sachen besser. So, Freundeleien, jetzt ist es nämlich schon wieder an der Zeit für die Faktenecke. Ne? Jetzt haben wir so viel Subjektives geredet. Lass uns doch mal so richtig hart objektiv Fakten angucken, Tobi. Leg los.
Der Formel E Fakt der Woche.
Sebastian Buemi, das ist der einzige Fahrer in der Formel E, der sich für die Rennen bei jedem Lauf in 2018 besser als sein Teamkollege qualifiziert hat.
Oh.
Das war natürlich für einen Großteil des Jahres Nico Prost, das war jetzt nicht so schwer. Und auch in Diriyah startete er vor Oliver Rowland und ist deswegen der einzige Fahrer im ganzen Fahrerfeld, von allen Fahrern, die in diesem Jahr Formel E gefahren sind, der bei jedem Rennen vorm Teampartner startete.
Naja, das sieht natürlich auf dem Papier immer gut aus. Ne? Das ist so, wenn man was Neues sucht, kann man immer sagen, guck mal hier, der hat das gleiche Material, ich war immer viel besser. Das sieht natürlich richtig gut aus.
Richtig gut aussieht das.
Sehr gut. Das gefällt mir. So.
Weißt du, was mir nicht gefällt?
Es geht aufs Ende zu.
Dass das der letzte Podcast für 2018 ist.
Oh. Aber weißt du, warum das nicht schlimm ist?
Warum nicht?
Naja, weil es einfach nur 2 Wochen sind, dann ist das Jahr vorbei und dann steht schon wieder die nächste Runde an. Es sind nur 2 Wochen. Ist gar nicht so hart. Stimmt doch, okay. Oder? Schau, heute ist ja der 22. Nächste Woche ist der 29., dann ist der 5. und am 6. da machen wir schon wieder Podcast, weil ja die Woche drauf ist dann der 13. Da ist doch hier Marokko. Am 12. ist Marokko, ne? Samstag.
Richtig.
Ja, guck mal, da geht's ja gar nicht anders. 2 Wochen. 2 Wochen ist Ruhe, am 6. Kommt der E-Port, am 12. ist schon wieder Rennen. Das ist doch alles in greifbarer Nähe. Gerade jetzt, wo dieses ganze Weihnachtsbrimborium ist und Jahreswechsel und dann 3 Tage braucht man dann, bis man ausgeschlafen ist und alles, dann da ist ja die Zeit weg wie nichts. Das schaffst du, Tobi, das schaffst
du. Du das sagst. Okay, ja. Okay.
Komm, ich lenk dich ein bisschen ab. Was gibt's denn bei Blooms in Berlin zu essen Weihnachten?
Es gibt keinen Kartoffelbrei.
Ach.
Sondern es gibt
wieder Kartoffelsalat.
Ich glaube, es gibt aber ganz genau das Gleiche. Ich muss dazu sagen, ja, also ich bin gar nicht in Berlin an Weihnachten, sondern ich fahre dann nochmal ganz woanders hin. Ach. Nach Deutschland zu den Großeltern.
Ah.
Da gibt es dann wohl wieder Kartoffelsalat.
Jetzt hat er es gelernt, ne? Hat er ein Jahr geübt jetzt. Nicht Kartoffelbrei.
Mit Wurst.
Ja. Mit Wurst. Ja, das klingt richtig verlockend, wenn man das so sagt. Wurst ist ein komisches Wort.
Wurst ist das komisch und auch überhaupt, Wurst ist das komischste Lebensmittelprodukt überhaupt.
Ja,
ich meine, du hast einen Darm und sprühst du dann einfach nur gequirltes Fleisch rein und dann drückst du ein paar Mal drauf, dann ist die Wurst fertig eigentlich.
Hm. Bisschen seltsam ist das.
Komisch.
Menschen sind komisch.
Ja, ist schon.
Und was wir so machen, ist schon ganz schön seltsam hier und da. Naja.
Sollen wir doch auch selber machen können, Bockwürste und sowas, ne?
Ja, die Frage ist, ob man das dann essen will, wenn man sich so tief damit beschäftigt hat, dann will man ja vieles nicht mehr.
Na eben, ja. Ich weiß gar nicht, wie sowas geht. Ich habe das jetzt nur in einem ZDF-Film irgendwann mal gesehen, wie jemand, so Comedy-mäßig war das, Bockwürste selber macht. Ich glaube, man nimmt da einfach Fleisch vom Metzger und tut es in Fleischwolf und dann spannt man ein Kondom unten drauf und dann sprühst es rein oder sowas, keine Ahnung.
Ja, ungefähr so.
So muss es sein, ne?
Ich glaube, ja. Es ist nicht so magisch, wie sich manch einer das vielleicht vorstellt, ne? Es ist sehr, sehr, sehr simpel. Das Ding mit der Wurst.
Und was gibt's bei, also Gott, oh Gott, was gibt's bei dir an Weihnachten?
Ja, wir haben ja letztes Jahr drüber gesprochen. Wir haben ja auch diese Kartoffelsalat- und Wiener Geschichte irgendwie immer. Heiligabend, ja, so, ne? Ja. So ein Humble auf Deutsch, wie heißt das nochmal? So ein, ne?
Ja,
Humble-Essen halt. Und ja. Das wird dieses Jahr ein bisschen schwierig, denn meine jüngere Tochter, die hat sich nämlich irgendwann Anfang dieses Jahres gedacht, sie will das nicht mehr hier mit Wurst und Fleisch, das findet sie nicht gut und ist das seitdem nicht mehr. Und jetzt kann man natürlich beim Kartoffelsalat die Wiener weglassen, was wir natürlich auch machen, aber dennoch hat sie gesagt, wir können ja auch dann was anderes essen, Heiligabend. Und dann war meine Frau so schlau und hat gesagt, ja, was denn? Und ich wusste genau, was kommt. Und da hat sie gesagt, na klar, Pfannkuchen. Genau, und das machen wir jetzt einfach. Jetzt machen wir Heiligabend, nein, machen wir Pfannkuchen. Geil. Und dann gibt's halt Weihnachten den Kartoffelsalat mit wahlweise Wiener oder ohne.
Oh, ist das super.
Genau. Einfach mal machen, mal gucken, ob das gut ist.
Dann gibt's einfach Pfannkuchen an Weihnachten.
Ja, genau. Das ist einfach ihr Lieblingsessen. Und sie hat gesagt, Mama, ich will keine Wurst und kein Fleisch. Was können wir denn jetzt da machen? Und dann durfte sie sich quasi wünschen.
Ja, das ist super. Das gefällt mir.
Ja.
Und das ist der Grund, warum man nie Kinder fragt, was sie essen wollen.
Naja, weiß nicht. Ich hab damit auch kein Problem, ehrlich gesagt. Das ist total in Ordnung.
Ja, also meine Güte, was soll's denn? Dann gibt's dann eben, geht auch schnell, ne? Kurz vor der Bescherung nochmal einen Pfannkuchen in die Pfanne hauen.
Genau.
Geht doch.
Ja, ja. Kann man machen. Ja, man muss schon einige produzieren für eine vierköpfige Familie, aber
das ist richtig.
Nicht, dass wir das nicht schon mal geschafft hätten.
Ich fange jetzt nicht die Diskussion über Pfannen und Eier und noch was Kuchen an, ne?
Ja, das kann man sich ja in der Folge vom letzten Jahr nochmal.
Genau, das gibt's in der letzten Weihnachtsfolge von 2017.
Genau, Pfannkuchen, Eierkuchen und dergleichen.
Plinsen,
genau. Genau, da kamen die Poffertiers noch ins Spiel.
Und dann war fertig alles.
Ja, genau.
Boah, es ist so viel passiert im E-Pod dieses Jahr, ne?
Ja.
Also ich gucke gerade auf eformel.de/podcast ein bisschen umher. Es ist ja so viel passiert. Ich meine, wir haben Anfang des Jahres, am 3. Februar, hat Phil eine Special-Episode hochgeladen, außerplanmäßig zum Saison 5-Auto, was erst in diesem Februar vorgestellt wurde.
Mhm.
Das ist unglaublich. Und da haben wir dann.
Ja, haben wir zwei Minuten Freaks uns hingesetzt und nur über das Auto geredet.
Ja, ohne Skript und alles. Einfach nur mal drauf los. Also, ne? Losgesabbert eigentlich nur. Das war schon gut. Das war schon richtig gut.
Ja, das ist immer gut. Ja, und dann, ja, wenn man da mal so durchscrollt, also das ist ja auch krass, wie viele Episoden wir so produzieren jedes Jahr, ne?
Oh, absolut.
Ja, dann. Da hat schon so ein paar Höhepunkte manchmal.
Debrief an der Bar vertont, Episode zwischen 72 und 73. Das war natürlich auch geil, ne?
Ja, das war schon cool. Das hatte schon ein bisschen was von einem Mini-Hörspiel, ne? Das war schon schön mit Musik und so ein bisschen stimmungsvoll und verschiedene Sprecher und so. Daran ist wahrscheinlich die Regelmäßigkeit dann auch gescheitert, weil es, brauchst mehrere Leute und da scheitert es dann schon wieder so am alltäglichen Arbeiten wahrscheinlich.
Und wie wir uns da bepisst haben vor Lachen bei der Aufnahme.
haben wir die nicht ad hoc nach einer normalen Aufnahme eben mal noch gemacht? So war es genau. Doch, ne?
Ja, kurz schon. Nach der, glaube ich, Live-Sendung sowas. Ja, ja. Ich weiß, du hast bestimmt nicht mehr alle Audios von damals, sowas hebt man nicht, das ist zu viel Speicherplatz, der, glaube ich, dadurch verloren geht.
Na, täusch dich nicht, Freundchen, ich habe das alles, ja klar.
Oh, ja. Das müsste man fast mal ungeschnitten irgendwem zur Verfügung stellen, weil das war so, so lustig.
Ja, da müsste man dann
so viele Anläufe gebraucht für.
Ja, bei so manchen Sätzen, ne? Betont man das komisch und dann muss man nochmal, dann hatte der Timo nicht so ein Problem, dass er immer irgendwo mittendrin anfangen musste zu lachen und dann musste er es immer wieder sagen.
Ja, irgendwie. Ganz genau. Oh, toll war das.
Ja.
Ein schönes Podcast, ja, gekrönt natürlich von Episode 100, oder?
Ja, das war schon ein echter Meilenstein. Ne? So allein diese Zahl zu erreichen, damit rechnet man ja auch nicht, weil man so diese fixe Idee hat von, komm, wir machen da jetzt das mal und gucken, was passiert, dass man das wirklich so lange durchhält. War schon cool.
Ja. Was war deine Lieblingsfolge vom E-Pod? Du hast ja alle jetzt mal x-mal gehört, weil du das alles noch ein zweites und ein fünftes Mal hörst eigentlich beim Bearbeiten. Was war dein liebster E-Pod?
Insgesamt oder dieses Jahr?
Beides.
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich weiß es nicht. Ich mag immer die, wo wir ein bisschen Spaß haben, am liebsten, ehrlich gesagt. Ja, geht schon auch immer um Informationen, aber Hardcore-Informationen kannst du schriftlich auf der Website haben. Und hier ist immer auch so ein bisschen, zumindest ein bisschen Unterhaltung auch dabei, ne? Ich weiß aber jetzt so aus dem Kopf, ehrlich gesagt, keinem, wo ich sagen würde, ja, das war die beste von allen. Kann ich nicht sagen.
Ich kann es auch nicht wirklich sagen. Also, oh, natürlich, die Vollversammlung war toll, ne? Die war schon gut, als wir in Ülpidisch saßen nach dem Redaktionstreffen und ja, Timo und ich uns gegenseitig unseren Mundgeruch von der Nacht davor in die Näsleine hineingehaucht haben, weil wir uns ein Mikro geteilt haben.
Bis gerade war ich ein bisschen traurig, dass ich nicht da sein konnte, aber jetzt ist es schon viel besser.
Tobi am anderen Ende des Raumes, Lukas die Katze streunert währenddessen ein bisschen durchs Wohnzimmer von Wirtzens.
Genau, reden wir über Design-Sachen und dann irgendwie so, der Dennis müsste doch wissen, der Dennis, komm mal her, sag mal kurz. Ne, kleiner Cameo im Podcast, auch mal schön. Ja, das war schon
echt super.
Genau, das war schon gut, weil auch speziell einfach, ne?
Ja. Ja, müsste man mal häufiger machen. Naja. Und natürlich der ganze Patreon-Kram war super, ne? Da gab es natürlich die, also das war, glaube ich, mein Liebling, kurz vorm Berlin-Epri. Das war auch fast hörspielmäßig, so Geschichte von Berlin-Tempelhof und überhaupt von Motorsport in Berlin. Kleiner Beitrag von vielleicht 5 Minuten oder sowas. Das war wirklich, wirklich hörenswert. Und das leitet uns eigentlich auch schon zum krönenden Abschluss über. Denn wer das nochmal nachhören möchte, der kann ganz einfach ins Internet gehen und mal auf patreon.com/epod vorbeigucken. Und naja, sich da die Option E-Pod Plus auswählen, da ist das nämlich zu finden, muss man natürlich ein bisschen zurückscrollen dann, weil die Episode entsprechend aus dem Mai ist, trotzdem lohnt sich das absolut und die E-Pod Plus Hörer oder sogar die Premium Supporter, das sind insgesamt 5 Leute, die den Premium Supporter schon ausgewählt haben, ihr Verrückten, die kriegen natürlich alles, was wir sonst auf Patreon anbieten, noch oben drauf. Also einmal unsere O-Ton-Option, da geht's jetzt richtig ab nach dem Derrière-Rennen, wo wir einfach alle Interviews ungeschnitten hochladen, die uns so eingesprochen werden in die Mikrofone. Und super natürlich, wie jedes Mal, auch die Option volle Lotte, einfach um den ganzen E-Pod zu hören, inklusive dem, was sonst weggeschnitten wird von Pre- und Post-Show. Sehr lohnenswert, unbedingt mal vorbeischauen und vielleicht gibt's die eine oder andere Überraschung im neuen Jahr.
Ja, wie immer hat Tobi B. Pläne.
Ja. Patreon.com/epod.
Genau, einfach mal gucken und dann freuen.
Ach, ich freue mich aufs neue Jahr. Das wird ganz super. Das neue Jahr wird ganz, ganz toll.
Ja, ich bin gespannt.
Bin auch gespannt.
Geh immer von Positivem aus.
Absolut.
Ja.
Zu guter Letzt müssen wir natürlich aber auch Danke sagen, Phil, oder? Nochmal so als krönender Jahresabschluss, weil das jetzt auch quasi die letzte Tätigkeit ist, die ich für eformel.de dieses Jahr mache, weil ich danach die Füße hochlege und Urlaub mache, muss man natürlich auch nochmal auf dieser öffentlichen Plattform ein riesengroßes Dankeschön aussprechen an all unsere Leser, die in diesem Jahr dabei gewesen sind. Ich weiß leider keine genaue Zahl von Timo. Die werden wir wahrscheinlich als Weihnachtsgeschenk bekommen, als Redaktion. Aber Timo, der sieht natürlich, wer alles liest. Und ich bin stark davon überzeugt, dass wir, naja, immer weiter wachsen und immer mehr Zuhörer und Zuleser mit unseren Artikeln und Podcasts erfreuen können. Und der Grund, warum eformel.de weiterhin dir jeden Tag gutes Formel-E-Zeug liefern kann, liegt ganz einfach darin, dass wir so, so tolle Leser und Hörer haben. Und bei denen müssen wir natürlich zu dieser feierlichen Weihnachtszeit auch mal Danke sagen können. Also, danke fürs Lesen, danke fürs Hören und bleibt uns gewogen bis ins nächste Jahr.
Dem kann ich gar nichts mehr hinzufügen. Sage ich auch an dieser Stelle nochmal ganz offiziell an jede und jeden ein herzliches Dankeschön, eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Tschüss. Bis dann. Tschüss.